Mobility is the key. Wer sprintet, braucht stabile Sprunggelenke. Wer wirft, merkt jede Belastung in der Schulter. Und wer viel läuft, kennt das Ziehen in den Knien. Ich selbst merke das manchmal bei etwas längeren Läufen. Und Gelenke sind einfach die Grundlage für jede Bewegung, egal in welcher Disziplin. Und genau deshalb habe ich mir die Mobility-Routine von Avea genau angeschaut. Das Duo aus Mobilizer und Kollagen-Activator wurde entwickelt, um Entzündung zu reduzieren, die Beweglichkeit zu verbessern und die Regeneration nach harten Sessions zu beschleunigen. Der Mobilizer sorgt für geschmeidige Bewegungen und weniger Steifheit. Und der Kollagen-Activator unterstützt deine Kollagenproduktion, damit deine Gelenke auch langfristig belastbar bleiben. Und das Beste, Avea steht auf der Kölner Liste. Getestet, geprüft und somit sicher für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. Ich habe es getestet und wenn du deine Gelenke fit halten willst, probier es aus. Mit meinem Code ATHLET15 bekommst du 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Avea, Schweizer Qualität für deine Gelenke. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Kurzsprinter Michael Pohl vom Sprintteam Wetzlar. Michael hat eine 100-Meter-Bestzeit von 10,22 Sekunden und konnte sich in diesem Jahr erstmals den begehrten deutschen Meistertitel über die 100 Meter sichern. Außerdem bezeichnet er sich selbst oft als den schnellsten Hobbyathleten Deutschlands und verrät uns, wie er es geschafft hat, mit nur 4 Trainingseinheiten in der Woche zu Deutschlands besten Sprintern aufzusteigen. Außerdem erzählt er von seinem Weg in die Leichtathletik und verrät uns seine Ziele für die kommenden Jahre. Und wenn ihr weitere spannende Hintergrundinformationen über meine Gäste und mich erfahren wollt, abonniert einfach den MeinAthlet-Newsletter und folgt mir auf Instagram. Dort gibt es neben Videos und Bildern von mir und meinen Gästen immer die aktuellsten Infos zu kommenden Folgen, spannende Umfragen und Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts. Mein Name ist Benjamin Brömme und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
Aber ich kann ja nur vom Sprint sprechen, das ist einfach das Beste, das es gibt. Man arbeitet an so Kleinigkeiten, man versteht das überhaupt nicht. Als normaler Nicht-Athlet denkt man, ja, wie trainiert er jetzt ein ganzes Jahr wegen 3 Läufen da oder wie? Das ist, man fokussiert sich, man liebt die Geschwindigkeit und genießt es, solange es geht.
Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Michael. Freut mich, dass das geklappt hat, Michael. Wir kennen uns ja noch aus meiner aktiven Zeit, sind da relativ häufig gegeneinander gelaufen und wir haben jetzt auch ein halbes Jahr versucht, den Termin hinzubekommen für das Interview und ja, schön, dass das geklappt hat.
Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bin gespannt, was da für Fragen gestellt werden.
Genau. Die erste Frage ist, Michael, deine Eltern waren ja auch beide sehr erfolgreiche Leichtathleten in Polen. Kannst du da vielleicht schon mal direkt was zu erzählen? Was haben sie so in ihrer Jugend oder im Erwachsenenalter gemacht?
Ja, tatsächlich waren meine Eltern beide Athleten gewesen. Meine Mutter war, ich nenne das mal Langsprint, 400 Meter Hürdenläuferin. Und mein Vater war Kurzsprinter, so wie ich, 60, 100, 200 Meter, naja, obwohl eher so 100 Meter ist er gelaufen. Und beide hatten tatsächlich mal den polnischen Meistertitel erkämpft. Ich glaube, meine Mutter 1, 2, 3 Mal sogar, das weiß ich jetzt aber jetzt nicht so aus dem Stegreif. Und ja, das ist so die Vorgeschichte, also demnach, denke ich, ist da ein bisschen Genetik vorhanden.
Und du bist aber dennoch erst sehr, sehr spät zur Leichtathletik gekommen, also ich weiß, 2011 oder so sind wir das erste Mal gegeneinander gesprintet. Kommt das hin?
Ja, das kommt. Also es ist so, ich hatte sehr, sehr viele Brüche in diesen in der Leichtathletik. Ich nenne das mal so Karriere. Ich habe als Kind angefangen, aber irgendwie war das so, dass in meinem Umkreis die Leichtathletik so überhaupt keinen Stellenwert hatte und in meinem Freundeskreis überhaupt nicht. Und dann war das halt auch uncool, Leichtathletik zu machen. Und dann habe ich mich auch von dem Sport so ein bisschen abgewandt. Mit 15 Jahren habe ich dann noch 1, 2 Mal sogar für 3 Wochen trainiert, habe dann zufälligerweise oder glücklicherweise direkt die Norm gehabt für die deutschen Meisterschaften, bin im Halbfinale ausgeschieden, da glaube ich als 10. und hatte danach aber auch irgendwie keinen Bock mehr und habe gesagt, das reicht jetzt auch wieder, jetzt habe ich 3 Wochen hart trainiert und das reicht. Und dann tatsächlich mit 21 oder 22 Jahren habe ich dann das erste Mal wieder teilgenommen und es hat unheimlich viel Spaß gemacht und bis jetzt hat mich das jetzt gepackt.
Aber wie kam es dann dazu, dass du plötzlich wieder gesagt hast, okay, ich versuch's jetzt doch nochmal mit der Leichtathletik? Gab es da irgendeinen Schlüsselmoment?
Ja, es gab zwei Schlüsselmomente. Der erste Schlüsselmoment war, dass mein Papa eine bessere PB hatte als ich.
Okay.
Und irgendwie hatte ich meine Zeit, die ich damals hatte, die bin ich irgendwie mit 15 Jahren, also wie gesagt, mit 2, 3, 4 Wochen Training bin ich 11, glaube ich, 18 gelaufen oder so. Und dann habe ich halt irgendwie das Duell der Frauen gesehen im Finale und dann habe ich gesehen, dass die deutlich schneller sind als ich. Ja, und dann, keine Ahnung, gab es einen kleinen Disput und mir ist dann halt aufgefallen, dass ich sogar noch nicht mal gegen die Frauen hätte gewinnen können. Ja, und da habe ich dann den ersten Moment gehabt und der zweite Moment war tatsächlich, dass der damalige Trainer aus Schlüchtern, der Ewald Heckmann, als ich noch die Ausbildung bestritten hatte, immer wieder nachgehakt, komm Michael, fang doch mal an, du bist relativ talentiert oder du bist talentiert, hat er gesagt, und das habe ich nie so wirklich gesehen, komm, mach doch mal, und irgendwann hat er mich so dazu überredet, dass ich dann tatsächlich nochmal gewagt habe, und es hat mich unheimlich gepackt, und das waren so die zwei Schlüsselmomente.
Und würdest du sagen, dass es für dich ein Vorteil war, erst so spät, so ernsthaft mit der Leichtathletik angefangen zu haben?
Also es ist schwer, da jetzt irgendwas zu sehen. Also ich sage, es gibt Vor- und Nachteile. Vorteile ist, dass ich tatsächlich dann mit der Leichtathletik auch begonnen habe, als ich Spaß daran hatte. Jetzt ist natürlich so, hätte ich früher begonnen mit mehr Freude, denke ich tatsächlich, hätte das andere Wege einschlagen können. Also es ist ja so, im zunehmenden Alter kommen immer mehr Verletzungen, ja, und die wären mir vielleicht mit 15, 16, 17 Jahren erspart gewesen. Solche Dinge halt. Und ich hätte mir schon vielleicht viel früher einen Namen schaffen können, hatte auch Staffelerfahrung gehabt jetzt bei den Junioren schon und hätte mich da auch schon international beweisen können. Also ich glaube so, es gibt schon mehr Vorteile als Nachteile, dass ich nicht früher teilgenommen habe.
Und was macht für dich den Reiz am Kurzsprint, an 100 und 60, 200 aus?
Also was mich da so sehr reizt, ist, jeder, der diesen Sport kennt oder speziell Sprint ist, er weiß, der hat im besten Fall 10 Sekunden Zeit, da was zu machen, und man kann sich einfach nichts erlauben, ja, also dass keine Fehler werden honoriert, jeder Fehler wird bestraft, und das kickt mich unheimlich, ja, und ich sehe dann, wie, keine Ahnung, ich dann international laufe gegen irgendwelche Weltmeister auf 60 Meter und merke, dass ich mich eigentlich relativ gut treffe und merke aber einfach, wie der mir wegrennt, und dann frage ich mich immer wieder, was mache ich falsch, und das kickt mich halt einfach, weil ich mir denke, jetzt denkst du, du bist schnell, aber in Wirklichkeit bist du noch gar nicht so schnell wie die Weltelite, und das reizt mich unheimlich, mich da zu verbessern und immer von Hundertstel zu Hundertstel sich zu verbessern.
Also auch diese Weiterentwicklung, die man da vollzieht von Saison zu Saison, und auch dieser, ja, der Zweikampf, also vom Kopf her.
Ja, definitiv. Ich finde das cool, wenn wir in den Startblock reingehen, dann ist die Menschenmasse erstmal ruhig, keiner spricht mehr, und dann hörst du nur Set oder auf die Plätze, fertig, los, und dann kommt der Schuss, und dann ich krieg meistens die Hälfte des deutschen Meisterschaftsfinale gar nicht mit. Also ich weiß nur, dass ich mich irgendwie auf den ersten 5 Meter kontrolliere, versuche zu konzentrieren, und dann kommt alles von selbst. Und das finde ich so spannend. Also es ist alles automatisch, da passiert nichts mehr mit, ich überlege, wie ich da was mache, es geht alles.
Aber nimmst du das Rennen dann so irgendwie dann doch wahr? Bei mir war es immer so, dass ich dann schon gemerkt habe, okay, ich bin jetzt schon wirklich schnell. Also dieses schnelle Sprinten, das ist jetzt kein Laufen mehr. Man hat keinen Einfluss auf das, was man da jetzt macht im Sprinten, aber irgendwie nimmt man das Rennen dann doch wahr.
Ja, ich nehme schon wahr, aber anders wie auf einem, sagen wir mal, Abendsportfest. Beim Abendsportfest ist es so, wenn ich rauskomme aus dem Block, dann merke ich die Probleme, die ich da hatte, oder in der Beschleunigung, die sind markanter. Ich fühle, da war das jetzt nicht so gut oder so. Und dann versucht man natürlich im Topspeed noch, dann irgendwie nochmal einen längeren Schritt rauszukriegen. Und das sind so Dinge, die kann ich dann halt beim Finale der deutschen Meisterschaft nicht mehr beeinflussen.
Ja, das meine ich.
Du machst nur noch, du kriegst das irgendwie passiv mit, aber du hast keine Möglichkeit, das irgendwie zu beeinflussen. Also irgendwie gibt's da nicht so Möglichkeiten, ja, wie laufe ich jetzt weiter, sondern du rennst einfach nur noch. Und deswegen sind das ja meistens dann auch die schnellsten Rennen bei mir, aber auch technisch schlechtesten. Also ich habe schon häufig Rücklage im Sprint, aber das, was ich im Finale hatte bei den deutschen Meisterschaften, war schon heftig.
Also dann auch viel über Kampf vielleicht?
Ja. Also das im Vorlauf war das relativ gut. Also da hatte ich auch keine schlechte Vorlage gehabt. Da wusste ich auch, oh, da geht heute noch was. Aber im Finale, wie gesagt, als ich dann Julian und Kevin gesehen habe, wie die da vorpirschen, die hatten dann, glaube ich, 3/4 Hundertstel Vorsprung auf 60, dann gibt's da nicht mehr sowas wie entspanntes Rennen oder sowas, ja. Oder ich guck mal auf die Vorlage, da wird nur noch gerannt.
Bei wem trainierst du heute eigentlich?
Ja, tatsächlich seit dem Jahr 2019 bei David Korrell und bin da sehr zufrieden, bin da in so einer Trainingsgruppe mit Elias, mit Kevin, mit Daniel Regenfuß, mit Yannick Bertes, mit also Ansgar Wachenfeld auch, das ist ein cooler Kollege von mir und dann gibt's auch noch den Nils, also eine große Gruppe, wie wir da trainieren und trägt Früchte auf jeden Fall.
Würdest du auch sagen, dass dir das ein Vorteil für dich ist, in so einer starken Trainingsgruppe zu trainieren?
Ja, also definitiv. Also ich trainiere nicht immer mit ihnen. Ja, also ich mache auch mal, also mein Krafttraining mache ich auch gerne mal alleine. Da brauche ich jetzt, da ist der David dann halt häufig dabei, aber Krafttraining muss ich jetzt nicht unbedingt mit den Jungs machen. Das haben wir keinen großen Nutzen davon. Aber bei den Starts oder Sprints oder Tempoläufen, da brauche ich auf jeden Fall jemanden. Und da ist es gut, wenn dann jemand neben mir rennt, der schnell ist. Ja.
Du bezeichnest dich ja auch häufig gerne als den schnellsten Hobbyathleten Deutschlands und sprichst davon, dass du 4-mal in der Woche trainierst. Ist es tatsächlich so, dass du das komplette Training in 4 Einheiten packen kannst?
Also tatsächlich ist es so, dass ich die ganzen Jahre 4-mal die Woche trainiert habe, mehr nicht. Mehr hatte ich auch keine Lust gehabt und es hat ja auch irgendwie funktioniert. Das Problem war aber gewesen, dass meine Leistungen relativ inbeständig waren. Also dann bin ich mal 6,63 gelaufen, dann bin ich mal 6,78 gelaufen. Also zum Höhepunkt wurde es dann immer besser, aber es war nicht so beständig. Und jetzt habe ich mit David einen kleinen Disput geführt, weil ich gesagt habe, ich will 6,59 laufen. Da hat er gesagt, ja, das geht halt nicht mit 4-mal die Woche. Ne? Und dann habe ich mich da jetzt dem auch so ein bisschen gebeugt und für die Olympischen Spiele versuche ich mich jetzt mit 5 Trainingseinheiten vorzubereiten. Das ist das erste Mal seit 7, 8 Jahren oder so, dass ich 5-mal trainiere. Es tut mir gut, ist aber halt deutlich anstrengender und mal gucken, wo das hinführt.
Wo setzt ihr da jetzt die Schwerpunkte?
Die Schwerpunkte sind bei mir relativ gleich verteilt. Also 2 Einheiten Kraft und wobei die 2. Einheit schon abgespeckter ist. Also ich versuche jetzt ein bisschen weniger Masse zu gewinnen. Und die anderen Einheiten, da haben wir eine komplette Technikeinheit, eine Starteinheit und dann läuferische Einheit, die sieht dann aus in Form von Tempoläufen oder was auch immer. Und das sind so die 5 Elemente, die ich eigentlich nehme, ja.
Und was sind so im Krafttraining deine, Lieblingsübungen? Oder wo setzt du da im Krafttraining die Schwerpunkte?
Die Schwerpunkte, ich habe irgendwie vor ein paar Jahren so ein paar Ausfallschritte probiert und die haben mir immer sehr gut gemundet und seitdem ist das eigentlich mein größter Schwerpunkt, diese Ausfallschritte zu machen. Also ich bleib dann auch stehen, ich gehe einfach nur sozusagen in den Ausfallschritt rein. Und das ist meine Lieblingsübung, also was heißt Lieblingsübung? Ich glaube, das ist die effizienteste Übung. Ich hasse die Übung, weil sie so unheimlich anstrengend ist für mich. Aber irgendwie trägt sie enorm große Früchte bei mir. Sowas wie Kniebeugen und sowas mache ich gar nicht, okay. Kann ich auch nicht. Also irgendwie kriege ich das nicht gebacken. Ich kipp dann immer nach hinten. Und das sind so die Hauptübungen und dann halt noch ein bisschen Rücken stärken und so weiter. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich großartig viel mehr mache. Jetzt haben wir diese Saison nochmal eine neue Übung eingeführt, nämlich die Stärkung meiner Gesäßmuskulatur, die ist doch nicht so ausgeprägt angeblich wie der Beuger da hinten und dann gucken wir mal da wieder, wo das hinführt, das Ganze.
Die Ausfallschritte, macht ihr die geführt oder machst du die oder frei?
Nee, ich mache die tatsächlich frei. Ich habe sie auch schon mal geführt gemacht, aber geführt mag ich sie nicht, weil sie dann irgendwie, also das ist mir zu einfach. du musst dich halt bei den Gefühl, bei den Freien sehr konzentrieren, dass du auch nicht nach links oder rechts kippst. Und das ist auch so eine Balanceübung. Also ich finde das spannend, dass ich bei 180, 190 Kilo so die auf die Balance achten muss. Und das heißt, ich muss mehrere Muskeln ansteuern als nur bei der geführten.
Okay. Und nutzt ihr darüber hinaus auch viel Technik im Krafttraining? Also Videoaufzeichnung, Dartfisch, solche Sachen, Lichtschranken. Ist das ein Thema?
Ja, also tatsächlich, also jetzt außerhalb des Krafttrainings nutzen wir sehr viel, was das angeht. Also wir filmen nahezu jeden Start, dann haben wir irgendwelche Messanlagen, die messen dann, was weiß ich, die 0 bis 60, 60 bis 90, was weiß ich, was da alles gemessen werden kann. Das nutzen wir, das wird dann da automatisch übertragen aufs Handy und dann haben wir auch die Werte und dann wissen wir, wie haben wir uns verändert und so weiter zur Vorsaison oder zur letzter Woche und so weiter. Das ist schon ziemlich spannend dann zu sehen.
Auch zu sehen, okay, wo sind jetzt meine Stärken im Rennen, wo sind die Schwächen, dass man das so ein bisschen anpassen kann im Training wahrscheinlich.
Ja, genau, also das sehen wir dann ganz, ganz stark. Ja, also ich habe, Stärken würde ich behaupten, wenn man das Stärken nennen kann, eher im Topspeed-Bereich. Und so meine größte Schwäche sind eigentlich die ersten 30 Meter. Da beschleunige ich dann doch zu langsam und da müsste dann noch was passieren. Und daran arbeiten wir jetzt auch viel. Ich denke, wenn ich das irgendwie gebacken kriege, dann geht es auf jeden Fall nochmal deutlich schneller.
Was hast du so für Zeiten im fliegenden Bereich, 30 Meter?
Ja, ich kann nur von der Halle sprechen, weil das ist ohne Wind. Da, ich glaube, da wurde ich schon mal mit 2,67 oder sowas gemessen, ohne Wind. Und in der Beschleunigung bin ich dann halt nicht so gut. Da habe ich dann jetzt 3,95 in der Halle häufig, obwohl das jetzt diese Saison ein bisschen besser geworden ist draußen. Da hatte ich sogar, glaube ich, 3,92 einmal, ja.
Aber das ist das, wo ihr jetzt noch dran arbeitet.
Ja, da muss es auf jeden Fall Richtung 88, 89 gehen, weil das kann nicht sein, dass ich dann irgendwie 4/500 auf den ersten 30 Meter kriege. Das ist zu viel einfach. Auf dem Niveau ist es dann einfach zu viel.
Und du hast ja eben schon angesprochen, du trainierst jetzt sogar 5-mal in der Woche. Ja. Dementsprechend wird Regeneration noch wichtiger für dich. Ja. Was nutzt du da, um möglichst schnell wieder fit zu sein?
Ja, das ist auch so eine Sache zum Beispiel. Ich bin gefühlt viel häufiger müde jetzt wie sonst, weil ich jetzt 5 Einheiten mache. Ja, also ich bin halt häufig im Lymphomaten oder irgendwie Kältebäder, Sauna versuche ich zu nutzen, um da irgendwie die Regeneration anzukurbeln. Außerdem muss ich auch sagen, ich habe ein Supplement-Hersteller als Unterstützer. Und bin da mit ihm sehr, sehr zufrieden. Und
kannst ruhig den Namen nennen.
Achso, okay, alles klar. Dann Neprosport, nochmal ein Danke hier. Also ich bekomme alles, was ich möchte. Und das sind so Dinge, die sind natürlich irgendwann wichtig. Ja, von Eiweißriegeln bis irgendwelchen Liquids, von irgendwelchen, was es da alles gibt. Also da gibt's schon Sinn, in der Regeneration auf sowas zu achten, um einfach dann in der nächsten Einheit nochmal alles geben zu können.
Wie bereitest du dich eigentlich so auf wichtige Wettkämpfe vor? Also jetzt nehmen wir nochmal die deutschen Meisterschaften Berlin. Wie sahen so die letzten Stunden vor dem Finale aus? Hast du da bestimmte Rituale?
Ja, tatsächlich ist es so, dass bei mir vieles in der Woche davor abgeht. Also da ist es am schlimmsten. Erstmal bin ich montags krank. Okay. Also ich merke, wenn mein Chef irgendwie hustet oder sowas auf der Arbeit, dann habe ich schon das Sacrotan-Spray in der Hand und sprühe das ihm in die Richtung, wobei er dann immer sauer ist oder er dann auch weiß, okay, die deutschen Meisterschaften sind. Also der Michael, der dreht ein bisschen durch. Da fängt schon mal an, dass ich mich schon mal voll fokussiere auf den Wettkampf, weil ich befürchte, dass ich jetzt krank werde. Also das heißt, die deutschen Meisterschaften könnten aufgrund meiner Verletzung oder Erkältung wahrscheinlich nicht stattfinden. Das heißt, ich bin da voll fokussiert. Also ich bin 4 Tage lang im Erkältungsfieber, wobei da wahrscheinlich noch nicht mal was ist und ich bin mir ziemlich sicher, da ist nichts, aber so ist das halt einfach. Und dann, wenn ich dann aber schon merke, es geht wieder.
Auskuriert quasi.
Auskuriert diesen groß hartnäckigen Virus, dann merke ich, okay, ich fühle mich gut, jetzt geht's hin. Und dann merke ich, ich werde immer hippliger, weil ich laufen will. Weil ich die Woche vor den Deutschen sehr wenig gemacht habe und dann habe ich auf einmal das Bedürfnis, so irgendwie rennen zu wollen. Und dann am Samstag selbst stehe ich morgens auf. Wenn ich Glück habe, ist alles weg. Wenn ich Pech habe, habe ich noch ein bisschen Schnupfen bis zum Vorlauf und dann auf einmal, oder sagen wir bis zu den Probeläufen und dann merke ich, okay, da geht schon was. Und dann vor dem Finale zum Beispiel versuche ich mich so abzukapseln. Also ich bin dann, ich bin ein Athlet, der gerne redet, aber vor den Deutschen, vor dem Finale bin ich ganz ruhig. Ich rede mit keinem eigentlich und ich gehe nur noch meinen Lauf durch. Also ich, das Wichtigste ist für mich immer wieder, dass ich meine Beschleunigung so gestalte, dass ich in meinen Lauf reinkomme.
Okay.
In, so, dass ich meinen Topspeed erreiche. So in diesen gewollten Laufrhythmus. Das heißt, wenn, auch wenn ich verkrampfe, dass ich immer noch meinen Laufstil habe. Und das weiß ich, dass ich verkrampfen kann bei den Deutschen. Im Finale, dann ist es halt umso wichtiger, dass ich meinen Rhythmus kriege, den ich brauche. Und das ist alles. Also ich denke nur noch an diesen Rhythmus. Okay, jetzt kommst du raus und diesen Rhythmus machst du und dann bin ich schon im Ziel.
Und dann bist du tatsächlich jetzt im Callroom jemand, der da nicht mehr die anderen unterhält, sondern.
Nee, also tatsächlich nicht. Also wer mich kennt, weiß, dass bei den Deutschen im Finale auf jeden Fall ich definitiv nicht rede.
Okay.
Vorlauf kann sein, dass ich dann noch cool drauf bin und lustig und alles ist super, aber im Finale geht das nicht mehr.
Und wenn es dann, ich sag mal, an die Blockeinstellung geht, bist du eher einer von denen, die ja das mit den Füßen ausmessen, mit den Händen, oder hast du immer ein Maßband dabei und weißt vorne, weiß ich nicht, 69 Zentimeter, hinten 94?
Ja, tatsächlich habe ich ein Maßband und ich habe eine relativ weite eine weite Ausmessung. Ich habe vorne 56, das geht, ist relativ Standard für 1,80, aber hinten habe ich 96 bis 98.
Ach, tatsächlich.
Ja, ja. Das habe ich mir irgendwie abgeguckt. Ich mag das so zu beschleunigen und das ist so meine Standardeinstellung.
Okay, also das ist dann auch quasi ein Teil der Routine.
Ja, das ist, da wird auch nicht mehr überlegt. Also ich mag das nicht mit den Füßen, weil vielleicht ändert sich ja irgendwie am Fuß was oder so in den letzten 2,5 Minuten. So habe ich schön mein Maßbändchen. Die das Einheit ist immer klar.
Genau auch sein.
Millimeter genau. Wobei ich noch nicht mal glaube, dass es einen Einfluss hat. Aber ich meine, ich will jetzt keine anderen Faktoren haben, die mich noch irgendwie ablenken.
Und was machst du eigentlich neben dem Sport?
Neben dem Sport mache ich meiner Meinung nach langsam ein wenig zu viel. Ich studiere BWL, bin im Master, also BWL-Master, Schwerpunkt Informationsmanagement in Darmstadt-Dieburg. Dieses Studium ist sehr arbeitsintensiv, hätte ich jetzt nicht für so arbeitsintensiv empfunden, also sehr viele Hausarbeiten zu schreiben, was natürlich das Ganze erschwert, und nebenher arbeite ich noch. Ich habe damals 20 Stunden die Woche gearbeitet, jetzt bin ich ein bisschen runtergegangen auf so 12 oder 13. Es ist einfach nicht mehr möglich, so viel zu arbeiten. Ich mache halt, ja, ich weiß nicht, ob das so clever ist, eine Dreifachbelastung zu haben. Wahrscheinlich wird das auch so sein, dass ich dann zu den Wettkämpfen oder zu den Olympischen Spielen das dann auch runterfahre. Auf jeden Fall also schon mal den Arbeitsaspekt. Aber ich bin halt der Meinung, dass es wichtig ist, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Und wenn man BWL studiert, sollte man auch bestmöglich natürlich auch Berufserfahrungen aufweisen können. Und das versuche ich dann irgendwie so zu gewährleisten, indem ich dann beides mache.
Und würdest du aber auch sagen, es ist so ein bisschen Ausgleich, dass du vom Kopf mal so ein bisschen weg vom Sport kommst, oder?
Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr guter Ausgleich, nur dann müsste ich mich für eine Sache entscheiden, also entweder Sport, entweder Uni oder Job. Sonst würde ich sagen, es ist auf jeden Fall gut. Also ich würde auf gar keinen Fall also nur Sportler sein wollen, das ist nicht so meine Natur. Also das mich nur auf eine Einheit pro Tag dazu fokussieren, also das sind 2 Stunden. Ich meine, das ist ja, sonst wäre mir das wäre mir zu wenig Beschäftigung.
Und was sind so deine Ziele für die kommenden Jahre?
Ja, die kommenden Jahre erstmal gesund bleiben natürlich. Wie gesagt, ich bin jetzt 30 geworden und ich glaube, da ist es so, dass Verletzungen nicht mehr gehen, es kommen noch neue dazu, und also das so irgendwie zu kontrollieren. Ja, und das Ziel ist es natürlich, Einzelnormen, über das Ranking bei den Olympischen Spielen teilzunehmen, Deutschland vertreten zu können, ja, das wäre schon ein großer Traum für mich, mit 30 Jahren, das sind wahrscheinlich die letzten Olympischen Spiele, die ich, die ersten und die letzten, ich glaube mit 34 werde ich nicht nochmal da weiter rummachen, und das wäre schon cool, wenn ich da stehen könnte, auch wenn ich im Vorfeld wahrscheinlich im Vorlauf ausscheiden werde oder würde, ist es egal, ich bin dabei, und das wäre alles. Und dann sind noch die EM natürlich 3 Wochen drauf, das ist auch eine coole Sache, da wäre das natürlich super, da sich gut verkaufen zu können, ja, und endlich mal die 10,20 zu knacken, vielleicht mal so 10,15 zu laufen, 10,14 sowas, ich denke, das ist möglich, und das wäre eine coole Sache.
Dann komme ich jetzt schon zu den 5 Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle, und da ist die erste immer: Was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, an den du die schönsten Erinnerungen hast.
Ja, die schönsten Erinnerungen waren, habe ich gesammelt bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt 2017. Da war das so gewesen, dass ich im Vorfeld irgendwie, ich glaube, 10:27 gelaufen bin bei den Süddeutschen. Und dann war dann wieder so gemunkelt worden, ja, das ist der Michael wieder unter guten Bedingungen gelaufen und so weiter. Da ist viel Rückenwind. Da war natürlich dann auch so eine Sache, man da hatte Angst, dass das bestätigt wird, dass das nicht so, dass das gute Winde waren. Aber dann bin ich im Vorlauf relativ entspannt, 10:32 gelaufen und dann im Finale konnte ich mich auf Platz 2 hochkämpfen. Also das war auf jeden Fall eine super, super Sache.
Und auf der anderen Seite, der Wettkampf, an dem du am längsten zu knabbern hattest?
Ja, tatsächlich letztes Jahr die deutschen Meisterschaften. Das war so gewesen, dass ich mich circa 4 Wochen davor verletzt habe bei einer Übung. Und ja, dann wusste ich aber schon, nachdem ich die Übung gemacht habe, das ist eigentlich das Saison aus. Ich wusste, da ist mehr als nur eine Zerrung oder so.
Ja.
Ja, und dann bin ich irgendwie, hab mich da notgedrungen von Arzt zu Arzt rumgerannt, nebenher noch die Bachelorarbeit geschrieben, ja, das war also alles nicht so optimal und ja, dann bin ich zu den Deutschen gefahren mit ohne Erkältungen, also wenn ich schon keine Erkältung habe,
ist ein schlechtes Zeichen.
Ja, weil dann weiß ich, dann ist sie mir wirklich egal. Dann gebe ich dem Wettkampf keine Bedeutung und dann habe ich mich an dem Tag selbst nochmal unheimlich motiviert oder versucht zu motivieren, dazu irgendwie mich zusammenzureißen. Und dann bin ich, glaube ich, im Finale Vierter geworden mit 10:36, zeitgleich mit Lukas. Bin dann Vierter geworden, erst Dritter geworden und also ich glaube 2000stel Entscheidung, was dann auch für mich das EM aushieß für Einzel, wobei ich sowieso auch nicht gelaufen wäre. So, ich meine, ich kann jetzt nicht Deutschland repräsentieren mit im halbverletzten Zustand und auf absteigenden Ast. Ja, also ich kann da nicht 10:60 laufen.
Was war das für eine Übung, bei der du dich da verletzt hattest?
Ja, tatsächlich war das die meine Lieblingshassübung, die Ausfallschritte. Okay. Ich bin hinten weggerutscht und dann hat von oben 150 Kilo mein Schambein sozusagen, ich weiß nicht, halb kaputt gerissen. Ich habe versucht, dagegen zu arbeiten, aber dann bin ich einfach weggerutscht und die Physik hat dann so ihr Ding gemacht und da habe ich halt gemerkt, da die Physik ist stärker als ich und dann hat sie sich dann auch gerecht.
Bleiben wir auch noch mal kurz beim Training. Was sind denn so die Inhalte, die du am liebsten trainierst?
Ja, am liebsten trainiere ich Starts und 60er.
Dann auch mit Konkurrenz
im Training? Ja, Konkurrenz. Oder mir reicht auch schon, wenn ich gegen mich alleine laufe, aber mit einer Zeituhr. Das kickt mich eh schon am meisten. Also so alles andere, so Tempoläufe, kickt mich gar nicht. Also hasse ich auch. Also ich muss mir jetzt noch immer kurz übel nach dem dritten Lauf schon oder zweiten Lauf muss ich schon fast kotzen. Das kann kaum ein Mensch verstehen, wie das sein kann, dass ich in voll trainierten Zustand nach 250 Meter Läufen in der Ecke liege und brechen muss.
Wie viel Pause ist dann dazwischen?
15 bis 20 Minuten.
Okay.
Das kann keiner nachvollziehen, warum ich da kotzen muss. Ich auch nicht. Ich trainiere dafür, aber das irgendwie klappt da was nicht. Deswegen mag ich die 60er oder so, oder 120 geht auch noch. Aber die 60er mag ich am liebsten, weil das ist halt auch sau schwer da, sich zu verbessern. Auf so kurzen Distanzen wird's halt immer schwerer und ich bin dann irgendwie froh, wenn ich dann, keine Ahnung, eine 6:01 laufe auf den ersten Schritt, was für mich schon irgendwie nicht schlecht ist im Training. Und das kickt mich halt umso mehr, weil das auch nicht so anstrengend ist.
Also 400 Meter sind in Zukunft keine Option. Nee,
ich bin einmal 400 Meter gelaufen in 49, ich glaube 70 oder sowas, gegen Felix noch damals, Felix Göltl. Er hat mich um 3/400 geschlagen. Da ging es nämlich darum, dass er deutlich besser war als ich im Ausdauerbereich. Und dann habe ich halt irgendwie gesagt, nee, es reicht. Für den einen Lauf nehme ich jede Kraft, die ich habe, zusammen. Und dann bin ich 49 gelaufen und der war 3/400 schneller und ich habe mir selbst bewiesen, dass ich unter 50 laufen kann, wobei das wahrscheinlich noch nicht mal so wirklich schnell ist es nicht, aber für mich war das was Besonderes, unter 50 zu laufen, ja, und das war für mich cool dann.
Also im Prinzip die zweite Frage von mir hättest du auch noch, hast gleich mit beantwortet, was so dein Hasstraining wäre, das sind dann Tempoläufe.
Ja, auf jeden Fall, also das ist das Allerschlimmste, was es gibt, also das, wenn ich das schon höre, also wenn ich schon weiß, dass ich am kommenden Samstag, also das kann man ja fast keinen Tempolaufeinheit nennen, aber 6x80 Meter laufe, ja. 80 Meter, dann mache ich 2 Minuten Pause, wieder 80, 2 Minuten Pause, 80, dann mache ich 5 Minuten Serienpause und das gleiche nochmal. Und weiß ich jetzt schon, da wird es mir kotzübel sein nach dem fünften Lauf. Die Beine kommen gar nicht mehr hoch und sehr wahrscheinlich bekomme ich nach dem Lauf extremste Bauchschmerzen und wahrscheinlich Kotzgefühle. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ehrlich. Und ja, weil es ist jedes Mal das Gleiche und ich fluche auch immer im Training. Aber das muss gemacht werden, weil sonst ja laufen dir die Jungs hinten noch mehr weg und dann hast du keine Chance mehr.
Und meine letzte Frage ist immer die, was würdest du jüngeren Athletinnen und Athleten beziehungsweise deinem jüngeren Ich mitgeben?
Ja, was würde ich den Jungs oder mir geben? Also trainiert viel gewissenhafter, viel genauer, also macht nicht so auf schnell, schnell, schnell hastig, wie ich das manchmal damals gemacht habe, einfach Training gemacht und nach Hause gefahren. Nimmt jegliche Physiotherapie, die ihr euch nehmen könnt, in Anspruch, was geht. Da war ich auch immer so, nee, ich brauche das nicht. Ich bin da widerstandsfähig und ich glaube, das hätte mir viel Probleme ersparen können. Ich habe dann zu spät realisiert, wie wichtig Regeneration einfach ist.
Was würdest du heute den Jungs sagen, die früher behauptet hätten, Leichtathletik ist uncool?
Da hätte ich erstmal gesagt, okay, ich verstehe deine Ansichten, ich habe das auch geteilt, aber ich kann euch nur eins sagen, Jungs, das ist das Beste, was es gibt, ist der Sprint, oder also ich kann nur von meinem Sprint, die Leichtathletik ist an sich super, aber ich kann ja nur vom Sprint sprechen, das ist einfach das Beste, was es gibt. Man arbeitet an so Kleinigkeiten, man versteht das überhaupt nicht als normaler Nicht-Athlet, denkt man, ja, wie trainiert er jetzt ein ganzes Jahr wegen drei Läufen da oder wie? Das ist, man fokussiert sich, man liebt die Geschwindigkeit und genießt es, solange es geht und dann, ja, habt ihr auch Erfolg, also für euch Erfolg und dann das alles.
Michael, vielen Dank für dieses Interview.
Ja, vielen Dank, ich habe zu danken.
Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Schlaf ist tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Regeneration. Und genau hier kommt das Blackroll Recovery Pillow ins Spiel. Während wir schlafen, regeneriert unser Körper, baut Muskeln auf und sorgt dafür, dass wir am nächsten Tag wieder leistungsfähig sind. Das richtige Kissen kann dabei den Unterschied machen. Ich nutze seit mehreren Jahren das Blackroll Recovery Pillow, nicht nur, weil es super bequem ist, sondern auch, weil es meine Schlafqualität spürbar verbessert hat. Egal ob zu Hause, im Trainingslager oder auf Reisen. Wenn du deinen Schlaf und damit deine Regeneration verbessern möchtest, nutze den Code MEINATHLET15, um 15% Rabatt auf das Blackroll Recovery Pillow zu erhalten. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Denn dein Schlaf ist der Schlüssel zu deiner nächsten Bestleistung.